Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Ja, wir starten heute mit einer neuen Sendung aus dem ZDF, die keine Talkshow sein will und ja, auch keine ist. Sie heißt Eingesperrt mit Jan Fleischhauer. Der erste Gast war die in Anführungszeichen Linguistin Rehan Sahin, besser bekannt als Lady Bitch Ray. Das haben wir uns näher angeguckt.
Oh, okay, Lady Betrayed, das wusste ich ja noch gar nicht. Gut, also dann war diese Woche noch Orange Day, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, mit jeder Menge orangener Farbe, strenger Gesichter und viel Symbolik und vor allem einem Narrativ, Schuld ist, klar, der böse, weiße Mann.
Ja, und passend dazu fragen wir, von wem geht denn nun das Übel dieser Welt aus? Von den Frauen oder doch von den männlichen Waschlappen, wie Birgit Keller es in einem Beitrag jüngst formuliert hat?
Ja, und wir sprechen über alleinerziehende Väter und wie auch daraus wieder eine große Opferstory formuliert wird.
Na dann, los geht's.
Ja, wir haben es ja schon erwähnt, Jan Fleischhauer, ein bekannter Name, nicht wahr? Ich glaube, er wurde als Kolumnist mal bekannt, als konservative Stimme, die es irgendwie geschafft hat zu provozieren, die es ins Rampenlicht geschafft hat und dort geblieben ist, sage ich mal. Ich glaube, er schreibt auf Kolumne regelmäßig beim Fokus. Mhm. Und ja, jetzt gibt es ja das ZDF oder sagen wir der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, der zumindest so die Theorie versucht, jetzt konservative Stimmen mit einzubeziehen. Julia Roos war ja ein Beispiel dafür, zumindest wie man es versucht hat.
Wie sie gegangen ist,
gegangen worden ist, richtig. Das war ja auch so, also krass, ne? Also war ja der konservative Charlie Kirk wird ermordet und der öffentlich-rechtliche Rundfunk trampelt auf ihm rum. Und Reaktion ist, nein, nicht etwa die
Dunja Hayali,
nicht sie etwa muss gehen. Nein, die einzige konservative Stimme wird am Tag nach diesem Skandal, den Dunja Hayali hervorbeschworen hat, wird sie dann gekündigt. Wie auch immer, jetzt also Jan Fleischhauer, ein alter weißer Mann, dem man die Bühne geben will. Und der Titel, der mich auf diese Thematik gebracht hat, war, ich zitiere, es ist ein Männerproblem, verfickt nochmal. So schreibt die Welt und zitiert seine erste Gegnerin im rhetorischen Kampfkäfig.
Ja genau, man muss sich das halt tatsächlich so vorstellen. Das Format ist, ja wie das heutzutage ist, so was ganz Modernes, irgendwie mal was ganz Verrücktes. Also man sperrt die beiden in so einen Bunker, ne, in so ein Kellerloch hat man die eingesperrt. Aber es gibt immerhin ein gemütliches Sitzsofa und es gibt eine Teeküche und es gibt irgendwie Baklava zu essen und eine Tafel stand auch noch drin.
Ja, ist auch wieder so infantil, oder? Also diese ganze Einrichtung, einmal so ein bisschen heimelig.
Ja, ich fand es auch ein bisschen komisch. Dann hatten sie ja diese Schultische von vor 100 Jahren, damit die dann da ganz unbequem sitzen können. Also das ist mal das Setting und dann sitzt da Fleischhauer und dann kommt eben die Dame rein und eine halbe Stunde werden die aufeinander losgelassen. Und fand ich ein bisschen schade auch. Man hat es nicht durchgängig gesehen, sondern es war ja immer unterbrochen durch so eine Einzelinterviews. Also man sah die streiten, dann Schnitt, dann sah man Fleischhauer, wie er irgendwas über die Tante gesagt hat und dann wieder Schnitt, Diskussion, dann wieder Einzelinterview mit der Tante und dann hat die was gesagt.
Also so ganz klassisch, wie man das aus diesem Trash-TV kennt, nicht wahr?
Ja, so ein bisschen Big Brother.
Big Brother, genau. Man sieht live und dann sieht man die Stimmen, die sich dann auch selbst kommentieren, ja?
Mhm, genau.
Sag mal, hast du es dir etwa
angeschaut? Ich habe es mir angeguckt.
Du hast es dir angeschaut. Vorbildlich.
Ja.
Siehste, nein, ich habe mich da ganz auf die Welt verlassen.
Ja, wahrscheinlich hast du nichts weiter verpasst, weil die spektakulärsten Teile haben die da gebracht. Aber ich dachte mir, wenn meine Gebühren schon bei der Arbeit sind, will ich denen auch bei der Arbeit zugucken.
Richtig, ja. Jo. Nee, spannend. Also ich habe jetzt mal geschaut, wer ist eigentlich diese Rehan Sahin? Das ist eine 1980 in Bremen geborene deutsche Autorin, Rapperin, Linguistin und ehemalige Radiomoderatorin. So habe ich das bei Wikipedia gefunden. Ihre Eltern sind Aleviten und stammen aus Sivas in Zentralanatolien, also aus der Türkei. Sie ist dann im Bremer Arbeiterviertel Gröpelingen aufgewachsen. Und der Vater, Kerstin, der Vater ist ein Dede. Jetzt habe ich natürlich geschaut, was ist eigentlich ein Dede? Und Adede ist eine führende Person verschiedener islamischer und solcher Gemeinschaften, eine Ehrenbezeichnung, eine Bezeichnung für eine in bei Aleviten als heilig geltende, wundertätige Respektperson. Mhm. Also besser geht's kaum.
Ja? Ja, so, wow.
Der Vater ist dann nach seiner Ankunft, also der Dede, 1972 hat er als Schweißer in einer lokalen Werft gearbeitet. Und seine Tochter fängt dann im Alter von 12 Jahren an zu rappen.
Genau, daher kenne ich sie auch. Also als Lady Bitchroy kenne ich sie. Ja.
Da bin ich auch drüber gestolpert, weil die Welt schreibt mit einer pornografischen Schlagseite. Also ich nehme an, dass dieses Rappen. So, hat eine Tour gemacht und natürlich, dann wurde sie 2012 Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mhm. Und zwar mit der Arbeit Die Bedeutung des muslimischen Kopftuchs in Deutschland. Ja, dann hat sie zeitweise auch als Lehrbeauftragte gearbeitet. Und das passt wunderbar in unsere Sendung heute. Also an der Uni zum Beispiel hat sie das Seminar Einführung in die Kleidungssemiotik geleitet, hat für ihre Dissertation auch den Deutschen Studienpreis 2013 bekommen.
Ja, die hat es echt geschafft.
Und dann hat sie nochmal ein Postdoc-Stipendium bekommen und den Nachwuchspreis der Universität Hamburg, dann ein Forschungsstipendium der Körber-Henkel-Stiftung, mit dem sie zu religiöser Selbstdarstellung junger Muslime in sozialen Netzwerken forschte. Derzeit ist sie Vorsitzende des Graduiertenkollegs zu Rechtsextremismus, Populismus, Rassismus, Islam und Gender und arbeitet an ihrer Habilitation. Also es geht gar nicht mehr besser. Das ist absolut vom Feinsten. Das ist der Endgegner sozusagen für Jan Fleischhauer, mit dem er also hier den Ring besteigt. Ich glaube, die mediale Berichterstattung, die waren alle nicht so sonderlich, glaube ich, zufrieden damit. Ich habe jetzt eine Schlagzeile bei der Taz gesehen, die hat so ein bisschen auf das Trashige, ich sag mal, abgekotzt, was das jetzt soll.
Also, dass die sich eben nicht gepflegt auf ein Sofa setzen oder auf zwei Sessel, die sich gegenüberstehen, was man ja permanent irgendwo sieht, ja, geschenkt. Aber ich meine, das ist natürlich schon ein Stück, dass das ZDF ausgerechnet diese Bitrate da ihm in die erste Sendung reingesetzt hat. Also ein größeres Eigentor konnten die sich gar nicht schießen, weil schon vorwegzunehmen, deswegen war es vielleicht doch ganz gut, wenn man sich das halt anguckt, wenn man es überhaupt erträgt, eine halbe Stunde. Also ich glaube, viele Zuschauer steigen auch einfach aus, wenn sie das sehen, weil die brüllt, die schreit nur.
So, also, schau mal, ich habe ja hier meine Notizen, ja?
Ja. Ach so, was sagt denn die Welt? Also,
ich habe mich ja vorbereitet und ich habe es nicht gesehen. Aber ich hätte das jetzt genauso beschrieben.
Ach ja, aber ich kann es bestätigen.
Selbst ohne Weltartikel. Ja, ich hätte mich gefragt, so, warum ist bestimmt so gewiss so aggressiv und selbstgewiss und anklagend.
Voll.
Ja, so ganz klassisch. Ja, das habe ich gelesen. Da meinte sie, ja, du kennst ja keinen, der migrantischen Hintergrund hat und die Probleme, die wir haben als Migranten und ich fühle mich nicht integriert und du bist das Problem, alter weißer Mann. Und
ja, sie beschimpft ihn als alter weißer Mann. Ja,
ja, und die schrecklichen Rassisten.
Genau, da wird sie ja nochmal interviewt zu ihrem Vorwurf, du alter weißer Mann. Also das sagt sie da so, sie versucht doch wahnsinnig lustig zu sein. Keine Ahnung, wer das dann wirklich lustig findet. Ich glaube, sie sagt auch mal Kartoffel zu ihm oder Kartoffelkopf oder irgend sowas. Auf jeden Fall sagt sie, alter weißer Mann sei Systemkritik, also Kritik an patriarchalen, rassistischen und sexistischen Strukturen. Das ist nicht einfach nur eine Beleidigung, wie du vielleicht denken würdest, sondern es ist eine Systemkritik.
Ja, also das muss man sich doch wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Stichwort Systemkritik. Wir hatten es ja jetzt gerade durchgenommen, den Lebenslauf. Und in der gesamten Menschheitsgeschichte hat noch nie ein System, eine Fremde, sag ich mal, die von woanders herkommt, so warm und schön gebettet und aufgefangen und umsorgt.
Das sagt er ihr auch.
Und dann mit Systemkritik zu kommen. Sagt er ihr?
Ah, siehst du. Ja, das sagt er ihr auch.
Oder vielleicht nochmal zurückzukommen auf Jan Fleischhauer, er ist ja gereift wie so ein guter Wein, ja, dieser melierte Bart, den er neuerdings trägt. Aber das Land ist verdorben wie Milch und man sieht, finde ich, aber auch an ihm, wie sich so dieses Bürgertum dann irgendwie herausgeputzt hat, aber gleichzeitig halt völlig die Kontrolle verloren hat. Du hast diesen feinen Herr im Studio, der aber konfrontiert ist mit, ja, diesen Frechheiten, ja, die man dann ihm, ist ja, bleibt ja alles freundlich und am Ende sagen sie, glaube ich, wir können auch ein Bier miteinander trinken, ich mag dich.
Ja, das sagt er über sie, das fand ich auch irgendwie unmöglich. Also,
ist das schon wieder übergriffig, oder? Ach so, so meinst du, okay.
Naja, ja, weil sie benimmt sich wirklich daneben, also sie beleidigt ihn, sie beschimpft ihn, sie schnauzt ihn auch immer so an, komm, setz dich dahin, darüber geht er immer so weg, lacht darüber und sagt eben dann zum Schluss, fast ein bisschen anbiedernd, muss ich sagen, ja, ach, auf der persönlichen Ebene haben wir uns da ganz gut verstanden, Bier würde ich schon mit ihr trinken gehen. Och nee, Jan, also das geht besser, weil wirklich, er beliefert Zahlen, er versucht Argumente zu bringen. Das geht ja darum eigentlich, dass die sich streiten. Und der Witz in der Sendung ist, keiner kann raus die halbe Stunde lang, so bis die Tür wieder aufgeht. So lange muss man sich jetzt aushalten. Aber sie kann nichts Substanzielles entgegensetzen. Und er macht es ihr wirklich einfach. Also da gibt es keine Dinge, die man nicht mit einem Bauch- oder Kopfgefühl lösen könnte. Und sie versucht es noch nicht mal. Also sie versucht es noch nicht mal argumentativ. Sie knallt ihm höchstens entgegen, dass sie ja sogar promoviert und im Übrigen habilitiert sei. Also nichts mit, weiß ich nicht, an welcher Stelle da jetzt noch die Lehrstelle ist, weiß ich nicht. Aber sie liefert eben trotz ihrer Qualifikation, trotz ihrer hohen Bildung und trotz ihrer hohen gesellschaftlichen Stellung 0, minus 98 an Substanz für dieses Gespräch. Und
das könnte das sich
auch
nicht
von
erlauben,
linker Seite wäre das möglich. Nur mal so. Mhm. Bärendienst.
Kein Deutscher darf so reden.
Nein.
Aber die hier, unsere, wie heißt sie jetzt nochmal? Die Rehan Sahin. So. Sie darf so reden, klar, weil sie Migrantin ist, sie muss so reden, dann gilt sie als moralische Instanz. Aber ja, warum reden sie alles so schlecht? Warum ist alles so schlecht? Es ist niederträchtig, alles so schlecht zu reden und das dann immer mit dieser Kritik zu verbinden. Und wer dann widerspricht, ja, dann bist du der Rassist. Ja? Oder wenn ein Argument bringt, dann ist es die strukturelle Gewalt oder Fakten sind dann die, weiß nicht, die weiße Perspektive.
Ja, mit dem Rassist, da fängt sie ja sofort an, da hat er noch keinen ersten Satz gerade draus sagen können. Da unterbricht sie ihn schon und dann ist er schon Rassist.
Mhm.
Also sozusagen seine gesamte Argumentation, seine Denkweise, seine Art zu denken, da an dieses Problem ranzugehen. Also es geht am Anfang einfach um, ich glaube, er fängt mit PISA an und dass die Zahlen ja immer schlechter werden und dass die Schulabschlüsse immer schlechter werden oder der Bildungsstand unserer Kinder. Und dann guckt er halt, wen das am meisten betrifft und dann steht er eben fest, ah, das sind Migranten. Und dann, halt, stopp, das ist ja schon Rassismus, dass er überhaupt darüber nachdenkt, dass es bestimmte Gruppen treffen könnte.
Mhm.
Also die einzige Möglichkeit tatsächlich, die Ursache zu finden und dann womöglich Hilfe zu leisten, wäre ja, man guckt genauer hin, aber das ist ja schon rassistisch.
Ja, gilt nicht. Ja? Gefühl schlägt Statistik. Haltung schlägt Fakten. Und ja, diese Dauerempörung und immer dieses Feigenblatt ziehen. Also vielleicht ist auch Fleischhauer vielleicht auch so ein Feigenblatt für das ZDF, ja, um eine vermeintlich konservative Stimme zu bringen. Und diese Frechheiten, die werden weiter salonfähig gemacht. Ich sag mal, sein Niedergang ist ja sozusagen ihr Triumph, ja. Und wenn man vernünftige Argumente bringt, die werden die auch nur sozusagen ideologisch zerlegt als der Treibstoff für diese Wokeness. Und auch die ganze akademische Laufbahn, das ganze Denken zehrt ja nur von diesen Vorwürfen, zehrt ja nur von dieser negativen Sicht auf eine Gesellschaft, die doch eigentlich nett war, ja? Die doch ihnen nur das Beste ermöglicht hat.
Der sie relativ viel zu verdanken hat, also Stichwort Stipendien. Ja, ich frage mich auch, ob irgendeine Frau das gesehen hat und gedacht hat, oh ja, die hat recht. Stimmt.
Mhm.
Endlich sagt's mal einer. Also weiß ich nicht, was sich das ZDF dabei gedacht hat. Also klar, ist es dann mehrfacher hoher Punktsieg für Jan Fleischhauer, aber ach nee. Also da macht sich's Fleischhauer auch ein bisschen leicht.
Ja.
Ist ja ganz neu, es war jetzt Premiere.
Ja.
Genau, wir können ja nochmal ganz kurz auf deine Überschrift, die dich ja so gereizt hat an einem Problem, ganz kurz nochmal darauf zu sprechen kommen.
Wenn ich dieses Wort lese, dann schaue ich halt hin. Ne?
Männerproblem, meinst du?
Ja, genau. Verfick doch mal.
Ja, so redet sie. Also das ist ihre Art und Weise der Auseinandersetzung und auch ihre Art und Weise der Argumentation.
Okay.
Also in dieser Fäkalsparte ist sie unterwegs. Aber gut, sie ist ja auch Rapperin, ja, oder?
Ach so, ja gut.
Kommt vom Rap her, weißt du? Muss man das ja auch mitdenken, so ein bisschen. Nee, also tatsächlich, wir haben kein Migrantenproblem, das ist so das Übliche, ne? Sondern da kommt sie dann mit dem Oktoberfest und auf dem Oktoberfest würden ja nur Kartoffeln rumsitzen. Logisch, klar. Hab noch nie jemand anderen da gesehen.
Mhm.
Und irgendwie 76% aller da Ausschenkenden hätten sexuelle Anzüglichkeiten erlebt. Also entweder verbal oder irgendwie, also in irgendeiner Form, irgendwie sexuelle Belästigung. 76% davon, also das sagt sie dann nicht, da stand dann drunter, dass es wohl 80% bei den Frauen sind. Und wenn man alle Bediensteten da gefragt hat, dann waren es eben 76% hätten irgendeine Form von sexueller Belästigung erlebt beim Oktoberfest, ja, halt besoffene, ja.
Ich habe hier einen schönen Kommentar unter dem Weltartikel. Nach dieser Diskussion habe ich Respekt vor Sahins Eltern. Sie haben es geschafft, dass ihre Tochter Sprachkompetenz erwerben konnte. Dass die deutschen Hochschulen danach versagt haben, ist ihnen nicht anzurechnen. Oder hier ein anderer sagt, warum tut Herr Fleischhauer sich das an? Hoffentlich liegt es nicht an der Gage. Ich kann diese Idee des ZDF nicht abgewinnen. Da fehlt ein S, ne? Und irgendwie macht mich das misstrauisch.
Ja, da kann ich ein bisschen mitgehen. Also ich weiß nicht. Also Feigenblatt für die Konservativen oder hier, guck mal, Gebührenzahler, wir lassen auch sowas zu Wort kommen. Es ist eine ganz merkwürdige Geschichte.
Ein Kommentar zum Schluss. Bitte wählt endlich anders. Bei den künftigen Wahlen, Fleischhauer und Kollegen haben euch falsch beeinflusst. Es geht um unsere Zukunft. Wie ging es den Römern damals? Deutschland hat fertig. Und so weiter und so fort. Der Kommentar geht noch weiter. Naja.
Okay. Ja, also ich bin diese Woche mehrfach darüber gestolpert, dass wir ja den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen haben. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist. Also just als ich Bus gefahren bin, hing da so eine, ich weiß gar nicht, das hat irgendeinen Namen, wenn man das in der Werbung benutzt. Also da hing halt so eine Türschilder quasi an den Griffen runter. Mhm. Und dann stand da auch irgendwas drauf. Frauen dürfen keine Opfer werden und Achtung Orange Day. Ja, also der Orange Day ist der große Tag, wo einmal im Jahr ganz vehement gedacht wird der Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
Du weißt, woran ich denke, wenn ich Orange Day höre, ging es ja gar nicht so. Orange?
Nö.
The Orange Man, the Orange ist doch Trump immer, ja? Wenn sie über ihn lästern, weil er doch diese orangefarbenen Haare hat oder haben soll.
Ah. Es hat halt gekapert, die Idee. Ja, es sind ja nicht nur seine Haare, es wird ihm ja auch immer vorgeworfen, dass seine gesamte Haut so orangefarben sein.
Ja, richtig, genau.
Ja. Nee, ich denke da eher an Gefängniskleidung.
Stimmt, das kommt dazu.
Und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, warum der Tag der Gewalt gegen Frauen, warum der nun gerade ausgerechnet orange ist, aber ist so. Das liefere ich mal nach. Habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Habe mir auch noch gar nicht Gedanken gemacht, warum der 25. November das war. Also jedenfalls war es die Woche. Und das Interessante ist wieder, es passiert ja viel Gewalt gegen Frauen, weltweit, ganz ohne Frage. Und es gibt bestimmte Gesellschaften, wo besonders viel Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird und wo Frauen versteckt werden, wo Frauen in Säcke gesteckt werden, wo Frauen gezüchtigt werden, wo das auch völlig normal ist, dass man die tatsächlich an den Herd zu Hause dran bindet. Oder wo Frauen ganz normal vergewaltigt werden oder wo Frauen als Geiseln genommen werden und dann wird darüber nicht mehr groß gesprochen, dass bestimmte Gruppen andere Länder überfallen, die Frauen als Geiseln nehmen und dann schrecklichst misshandeln. Das war irgendwie nicht so Thema jetzt an diesem internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen, sondern es ging natürlich, auch das ist auch furchtbar, jede einzelne Tat, die auch hier in Deutschland passiert, aber es ging eben in Anführungszeichen nur um die Gewalt, die hier in Deutschland stattfindet an den Frauen. Und da hat man dann Mahnwachen und Konzerte und dann werden rote Schuhe auf Plätze gestellt und dann gucken Politiker streng in Kameras. Ich habe so ein ganz furchtbares Bild gefunden, das habe ich dir geschickt mit dem Kommentar, Ladies, das ist Gewalt.
Ach so, ja.
Da
ja.
sieht man die grünen Vorsitzende und die Hasselbacher oder wie sie heißt und Ulla Schaus, wie sie da ganz streng, ganz gewichtig, ganz moralin gedrängt in die Kamera gucken und sagen, dass Gewalt gegen Frauen gestoppt werden sollte. Und ja, natürlich, habt ihr völlig recht, es ist eine Binse, Leute, es ist eine Binse. Und nichts wäre mir lieber, als dass morgen, jetzt noch, sofort in dieser Sekunde, jegliche Gewalt aufhört. Und zwar nicht nur gegen Frauen und Mädchen, sondern auch gegen meine Jungs und gegen meinen Mann und gegen dich und gegen Männer allgemein. Also ich finde Gewalt gegen Menschen einfach eine blöde Geschichte. Ich finde doch Gewalt gegen Tiere doof. Ja, wir Menschen sind an sich dagegen oder ich bin dagegen und du wahrscheinlich auch. Und trotzdem machen es ganz viele. Und ich frage mich dann halt, wenn wir jetzt uns dann einen Tag lang orange an die Hände malen.
Haben die sich wirklich die Hände orange angemalt?
Ja, das ist auch so ein Zeichen. Auf die flache Hand malst du dann orange, hältst es in die Kamera. Und es gibt doch irgendwie so ein Zeichen, was du dann machen sollst als Frau, wenn dir gerade Gewalt widerfährt. Ich frage mich, stelle ich das vor? Da muss ich mir die Hand hochhalten, dann den Daumen einknicken.
Nicht hochhalten. Stell dir vor, du wirst von einem ganz schrecklichen Mann gerade abgeführt.
Ja.
Und dann hast du die Hand hinter dir und dann machst du die Hand, streckst sie unter dir sozusagen raus und dann sieht man, hey, die hat den Daumen, glaube ich, in ihrer Hand, die braucht Hilfe.
Genau, und dann machst du eben diese Faust, ja. Ach, ich dachte, man muss sie hochhalten. Ich habe mich gewundert, warum mir heute Morgen keiner geholfen hat. Wieder falsch gemacht.
Aber weißt du, der Post von Tröger, stoppt Gewalt gegen Frau, das sind diese drei Grüne, jetzt im Besonderen. Die werden dir auf die Frage, was ist eine Frau, gar keine Antwort geben können.
Ja, absolut. Ich wusste, dass du es sagen wirst, aber du hast damit völlig recht. Natürlich. Ja. Die, die noch nicht mal definieren wollen, nicht definieren können, was eine Frau ist, wollen mir sagen, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen gestoppt werden soll.
Ja, das sind die gleichen, die dann den Mann in die Frauensauna reinlassen oder die Männer ins Frauenboxen.
Natürlich, ja, oder die Männer in Frauengefängnisse.
Da stehen sie, Stopp zur Gewalt gegen Frauen, aber ein Mann im Frauenboxen, ein Mann im Frauengefängnis, das finden sie dann gut. Es ist an Schizophrenie gar nichts zu überbieten.
Ja, und wenn man sich dann eben mal genauso oder ein bisschen näher damit beschäftigt mit dem Thema, also ich will das wie gesagt nicht kleinreden, es passiert und es ist grauselig, aber wir werden keinen Schritt vorankommen bei dem Thema, wenn wir nie zulassen, dass wir ehrlich sind in der Debatte und die Debatte gescheit führen und dann vor allen Dingen, dazu kommen wir glaube ich später noch, hoffentlich in der Sendung, hört mal auf mit Debattieren. Taten wären dann ganz gut. Mhm. Aber jetzt nochmal ganz kurz sozusagen der Blick auf die Zahlen. Also ich habe mir so einen Kommentar durchgelesen von einer Mandy Sarti, die diesen Orange Day jetzt nutzen will, vor allen Dingen, um gegen veraltete Frauenbilder zu kämpfen. Also das ist es nämlich, das Narrativ, was ja dann weitergesponnen wird, was sicherlich auch Ulla Schaus und Frau Dröge da oft sofort runterbeten würden. Es ist das Patriarchat, was schuld ist und es sind die Frauenbilder, die alten, verkrusteten Frauenbilder und es ist die böse AfD, die die Frauen an Herd haben behalten will und es ist rechts, ist überhaupt schuld. Und genauso liest sich dieser Kommentar von ihr auch und der beginnt eben damit, dass die ist jetzt wieder eine neue Kriminalstatistik rausgekommen. Und da könnte man ja eigentlich erstmal sich freuen, weil nämlich die Zahl der Tötungen an Frauen zurückgegangen ist von 340 auf 308. Das schreibt aber niemand, weil das irgendwie nicht so fetzen würde. Passt ja auch nicht ins Narrativ. Also lassen wir es extrem hoch. Und man kann ja dann andere Zahlen nennen, wo alles angestiegen ist. Also weiß ich, Beleidigung, häusliche Gewalt und so. Da sind die Zahlen gestiegen. Und dann kommt natürlich dieser Satz, der unsicherste Ort für Frauen bleibt das eigene Zuhause.
Ja, klar.
Ne? Also wir gehen sofort wieder weg von der Debatte Stadtbild und von der Debatte, die man eigentlich führen müsste, was so auf den Straßen so los ist und in dem Park so los ist und warum sich Frauen nachts nie raustrauen und das schon länger nicht mehr und auch sinnvollerweise auch Männer nicht trauen, da lang zu gehen. Nein, bleibt bloß nicht zu Hause, denn der schlimmste Ort für euch ist das eigene Zuhause, weil ja auch Taten zu Hause passieren. Also man hat insgesamt von versuchten Tötungen bis hin eben zu den vollendeten Tötungen über 800, 850 tatsächlich reine Taten. 400 davon passieren nicht in der Familie und 450 innerhalb des familiären Rahmens. Und davon wiederum eben diese 308 Partner oder, und Achtung, jetzt wieder undifferenziert Ex-Partner. Ich finde das schon auch unehrlich und nicht dienlich in der Debatte, wenn die Polizei das selber nicht als zwei verschiedene Werte aufnimmt, sondern in einer Zahl vereint. Weil ich finde, es macht einen Unterschied, ob es der eigene Ehemann ist, also Stichwort eigenes Zuhause, Sicherheit oder nicht, oder ob es der Ex-Partner ist, der in der Regel nicht mehr zu Hause wohnt, sondern der irgendwie bei der Kinderübergabe oder warum auch immer beim Stalking oder sowas dann wieder auf die Frau trifft.
Sag mir nochmal, wie ist das Verhältnis, sagst du nochmal?
Von was?
Von Gewalt in der Partnerschaft und Gewalt von Ex-Partnern.
Das wird ja nicht einzeln aufgeführt.
Ach so.
Sondern das ist eine Zahl. Also in diesen 308 Tötungen.
Das ist natürlich schwachsinnig.
Ja, natürlich, ja. Weil das ist eine ziemlich relevante Unterscheidung.
Na klar.
Ob das eine oder das andere. Und das würde mich tatsächlich interessieren, wie da das Verhältnis ist. Sonst graben wir da so ein bisschen im Dunkeln. Weil das Nächste, was ja dann immer sofort kommt, ist, dass man diese Taten doch bitte als Femizide bezeichnen soll. Also Femizid meint explizit eine Tat, die verübt wird an einer Frau, weil sie eine Frau ist.
Mhm.
Genau, und das zieht dann eine andere Bestrafung nach sich oder kann eine andere Bestrafung nach sich ziehen. Italien hat es jetzt gerade vorgemacht, auch die Woche, finde ich auch eine ganz ungünstige Entwicklung, die Italien da nimmt. Weiß nicht, was Frau Meloni da geritten hat, aber sozusagen eine Tat aus femizistischen Gründen ahnden die jetzt nochmal härter als andere Straftaten.
Das sind solche irgendwie auseinanderlaufende politische Strömungen oder politische Reaktionen, war ja die Woche auch die Meldung Rom, Italien, wo drei Migranten ein Pärchen überfallen haben und dann haben die drei das Mädel gruppenvergewaltigt, während der Freund zusehen musste. Und zumindest ist die Diskussion geplant, solche Leute zu kastrieren. So, also chemisch zu kastrieren.
Das wird in Staaten auch gemacht, bei Sexualstraftätern.
Da jedenfalls gleichzeitig diese Entwicklung und dann hast du, muss ich auch gerade denken, Catcalling wurde jetzt in MacPom unter Strafe gesetzt. Und es ist ja mehr als nur eine falsche Prioritätensetzung, weil die echten Straftäter, die laufen ja, wie gesagt, die laufen frei rum. Wir haben 1 Million abgelehnte Asylbetrüger in Deutschland. 1 Million. Und gleichzeitig wird hinterherpfeifen, wer zur Straftat. Also Das passt ja vorne und hinter nicht zusammen.
Ja, und es ist ja nicht nur hinterherpfeifen. Also wenn man sich das da anguckt, worum es denen da ging, Äußerungen zum Aussehen, ja, also unerwünschte, belästigende Kommentare. Also was ich da sofort lese ist, es geht um Befindlichkeiten. Also jemand sagt mir was und ich deute das jetzt als Belästigung, ich deute das als eine abwertende Äußerung, beziehungsweise ja noch nicht mal, steht ja noch nicht mal abwertend, sondern eine Äußerung zum Aussehen. Also du siehst gut aus? Ne, Catcalling, Strafe. Also es geht rein um Gefühle.
Ja, genau.
Also das eine ist, es geht rein um Gefühle bei dieser ganzen Catcalling-Geschichte. Und das nächste ist aber, dass wir die einfachsten Dinge, die banalsten Dinge, nämlich ein unangemessener Kommentar, dass wir das nicht mehr unter uns Menschen aushandeln können. Dass ich nicht einfach die Eier, also die nicht vorhandenen Eier in der Hose habe als Frau, zu sagen, Junge, komm, scher dich, schleich die. Aber ganz flotti, sonst gibt's von Mutti aber eins hinten drauf. Nee, da wird der Papi Staat gerufen. Lieber Papi Staat, bitte mächtiger Staat, greife endlich durch mit starker Hand. Weißt du, die ganze Zeit wird Autorität und sowas total verpönt. Ganz böse, ganz schlimm, patriarchal. Die armen Frauen, die da unter den autoritären Männern zu leiden haben. Aber sobald die Frau da irgendwie ein Kompliment bekommt, Papi Staat, bitte, bitte, hilf mir, verurteilt den ganz schlecht. Ja, genau. Ja. Warum da nicht mal ausdiskutieren? Ich denke, das machen wir so gerne, wir lieben Frauen. Warum da nicht mal einen Sitzkreis? Da hören die viel schneller auf, als sie angefangen haben mit dem Scheiß. Wenn das die Strafe wäre. Sitzkreis. 2 Stunden mit Lady Bitch Ray. Und mir.
Ja, wird das wäre toll. Ja.
Ja, zu dem Thema passt ja auch ganz hervorragend eine Zuschrift, die wir von einer Hörerin bekommen haben. Die hat uns ein Foto eines Aushangs geschickt, der, ich verstehe es mal so, in einem Café hängt.
Genau, an der Eingangstür, ne, wo man die Menschen reinkommen, so sieht.
Genau, die so ein paar Verhaltensregeln klärt. Und weil wir den so köstlich fanden, haben wir uns überlegt, wir wollen den mal zum Besten geben. Julian, wir lesen den mal abwechselnd. Der ist einfach zu schön, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So funktioniert diese Bubble, das ist echt unglaublich. Wir lesen den Stern nicht mit. Also es sind viele Sterne drin, das sage ich schon mal. Lesen wir den mit? Oder
ja,
fang mal an.
Liebe Besucher, Sterninnen und Gäststerninnen.
Auch ganz wichtig bei Gast, das ist nämlich ein total männlicher Begriff, der Gast, ja. Ja, bitte weiter.
Wir freuen uns, dass ihr zu uns kommt und wollen, dass ihr und wir uns hier pudelwohl fühlen können. Und um das sicherzustellen, haben wir uns auf ein paar basale Regeln geeinigt.
Bitte macht weder uns noch anderen GäststernchenInnen körperbezogene Kommentare, Ausrufezeichen. Dazu zählen auch liebgemeinte Komplimente.
Bitte achtet darauf, dass ihr uns nicht, während wir arbeiten, anstarrt. Im Sommer wollen wir uns alle an die Hitze angepasst anziehen, ohne sexualisiert zu werden. In diesem Sinne, check yourself. Wenn du bei nackter Haut nicht weggucken kannst, solltest du vielleicht lieber zu Hause Kaffee trinken.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, die Rechnung kommt ewig nicht immer an, starrt die Kellnerin an. Nee, also nicht machen.
Da darfst du gehen, ohne zu bezahlen.
Nach unten gucken und warten. Ja. Oder zu Hause Kaffee trinken. Also, es geht mal weiter. Wir alle lieben die Rosenburg als lebendigen Treffpunkt zum Tratschen und Quatschen. Achtet aber bitte immer auf eure Grenzen und die der anderen. Gebt einander auch die Chance, ein Gespräch wieder zu beenden. Prüft einfach durch Rückfragen, ob euer Gegenüber noch Interesse haben und oder, entschuldige, ich finde es alles so bescheuert. Das muss man sich in der Praxis vorstellen. Noch Interesse haben oder gerne für sich sein wollen. Im Zweifel gilt, lieber einmal mehr fragen, als jemanden aus Versehen in ein ungewolltes Gespräch zu verwickeln.
Und natürlich bestehen wir darauf, dass die Rosenburg ein Ort, der frei von jeglicher Diskriminierungsform sein soll. Schwieriges Deutsch, ne? Kommasetzung ist da auch nicht wirklich überall. Es gibt eine Menge, die da schief läuft. Ihr könnt euch gerne am Dresen melden.
Danke für eure Zeit und euer Mitwirken, eure Rosis. Ja, danke für diese tolle Zuschrift. Also jeden einzelnen Satz, man muss sich das in der Praxis vorstellen, eine köstliche Vorstellung. Allein du machst ein Gespräch, Julian, ist es in Ordnung, wenn ich weiter mit dir rede? Also ich frage dich jetzt ganz ernsthaft, ist es okay, wenn wir noch ein bisschen weitermachen?
Ich denke schon.
Okay, lieber einmal mehr gefragt, weißt du?
Ja, nee, das finde ich auch nett von dir, dass du da so sensibel bist und auch auf anderer Menschen Gefühle achtest. Man fühlt sich dann auch wohl, ne? Man fühlt sich sicher. Ich habe keine Angst, mich hier zu blamieren, zu versprechen etc. Ist wichtig, ist extrem wichtig.
Vielleicht müssen wir auch unsere Hörer immer fragen, ob die noch zuhören wollen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ach, ist das alles schwierig. Also schon deswegen könnte ich nie links sein. Es wäre mir alles zu kompliziert.
Ist anstrengend, oder? Ja.
Ja, super anstrengend.
Es muss anstrengend sein. Und sie zerfleischt sich ja immer mehr gegenseitig. So, aber wir sind dann nicht weit weg vom Thema, wenn wir zum nächsten gehen. Das da von Birgit Kelle in einem wunderbaren Artikel auf der Achse des Guten ausgebreitet wurde. Und Kerstin, ich kann ja mal ganz, ohne mich selbst zu loben, sagen, wir haben ja schon eine ganze Menge an Folgen gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt bald Folge 40 und ich glaube auch jetzt der Artikel von Birgit Kelle bestätigt das wunderbar. Das ist so wichtiges Thema, eine so wichtige Sendung. Ja, wir bräuchten eigentlich diese Thematiken auf jedem Flur, in jeder Redaktion. Aber sie spricht von der toxischen Weiblichkeit, die jetzt aus Amerika beschrieben wird und als das Problem. Und ich kann doch ganz ehrlich sagen, dass ich da auch schon seit... Oder? Ich rede doch da auch schon seit 40 Folgen von. Ist es so, Kerstin?
Du bist so,
ist es so
toll. Also im Staub liege ich, ich wühle mich und bete dich an für deine Weitsichtigkeit, für deine intellektuelle Oberfliegerhaftigkeit. Wirklich ganz, ganz großes Kino. Also Birgit guckt da auch nur bei dir ab. Das ist...
Ja, stimmt. Das kommt noch dazu. Nein, also sie hat sich dieses Thema angenommen und ich finde, also wirklich einen ganz tollen Artikel geschrieben. Und jetzt geht es ja nicht nur darum, also wo einfach der Spieß sozusagen umgedreht wird. Also bisher heißt es, Männer sind an allem schuld und das Patriarchat ist an allem schuld. Also Männer sind nicht nur mit schuld, sondern im Endeffekt das Böse per se. Sie sind schuld an allem Schlechten. Und jetzt wird nicht etwa gesagt, ja, aber die Frauen haben ja auch ein bisschen Schuld dran, sondern jetzt wird gesagt, nein. Die Frauen sind schuld. Die Frauen sind schuld an allem. Also,
und zwar von einer Frau wird das gesagt.
Ja, tatsächlich, glaube ich, zitiert sie größtenteils Frauen, die das Thema da jetzt ganz groß aufs Tapet bringen. Und ja, wir kannten es ja eigentlich anders. Ja? Also Julia Klöckner, unsere Bundestagspräsidentin, nach dieser furchtbaren Tat, wo ein, ich glaube, auch ein abgelehnter Asylbewerber, also eine Kindergartengruppe angreift, Kinder umbringt. Was macht unsere Bundestagspräsidentin? Es sind immer wieder Männer, postet sie. Und da gibt's ja viele, die genau dieses Narrativ bedienen und weiter fortführen. Und jetzt geht es aber ins Gegenteil über, sozusagen. Die toxische Weiblichkeit, vielleicht kurz nochmal als Begrifflichkeit, um die zu definieren. Also wenn man an toxische Männlichkeit glaubt oder wenn man das für real hält, was ich grundsätzlich tue, toxische Männlichkeit wäre räuberische Sexualität, Gewalt und Aggression, die sozusagen ungezügelt sich auslebt. Was wäre dann im Gegenstück dazu die toxische Weiblichkeit? Naja, Opfer sein ist immer Trumpf. Du bist Opfer, dann hast du recht. Gefühle über alles. Dass daher kommt sozusagen, dass die Frau drauf gepolt ist, dem Säugling Recht zu geben. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann hat das Recht. Ja, es ist schwach, da fängst du nicht an zu diskutieren, wenn das mit 3 Monaten 6 oder 9 Monaten oder mit einem Jahr schreit, dann diskutierst du nicht, dann gibst du dem Recht, dann kümmerst du dich um seine Belange. Das weitergedacht ist die toxische Weiblichkeit, wenn sie dieses, ich gebe immer dem Recht, der gerade schreit und sich schlecht fühlt und das schwächste Glied ist, das auf die Gesellschaft übertragen ist, dann die toxische Weiblichkeit, die wir in meinen Augen sozusagen erleben. Der Flüchtling hat Menschen ermordet, aber nein, er ist der Flüchtling, er ist der Opfer, er ist der Schwache. Darfst du nicht streng sein, ja, ist das soziokulturelle Baby sozusagen, also hat er recht und ich muss einen Weg finden, ihn zu entschuldigen. Weiß ich, ein Mann wird vielleicht sagen, spinnst du, was für ein Unsinn, aber die toxische Weiblichkeit nimmt diese Gefühle dann ernst. Am besten sehen wir das, wenn ein Mann sagt, ich bin kein Mann, ich bin jetzt eine Frau. Dann sagst du nicht, spinnst du, sondern die toxische Weiblichkeit sagt, ja, okay, deine Gefühle sind Trumpf, du hast recht, du bist das Baby. Was du fühlst, ist richtig, das ist die Wahrheit. Und das nur vielleicht mal kurz nochmal zur toxischen Weiblichkeit, wie ich sie verstehe. Also Birgit Kelle zitiert eine Professorin, die den großen Niedergang sozusagen des Westens beginnend damit sieht, dass die Frauen an die Universitäten kamen. Also die Feminisierung der Studentenschaft, die brächte das Fass zum Überlaufen. Und jetzt sind sozusagen alle Institutionen durchgelaufen. Also wir hatten seit, wie bringt die Zahlen, die sind hochinteressant, in den 60ern und 70ern ging es allmählich los, dass Frauen in andere Gesellschaftsbereiche vorgestoßen sind. Dann ging es stramm weiter, sage ich mal, in den 80er, 90ern. Und dann in den 10er und 20er Jahren wurde final einen zahlenmäßigen Gleichstand der Geschlechter erreicht. Und seit 2016 sind in den USA die Mehrheit der Jurastudenten weiblich. Seit 2023 stellen sie auch die Mehrheit der Partner in Anwaltskanzleien. 1980 waren noch nur 5% der Richter weiblich und heute sind es 33%. Joe Biden er nannte 65% Frauen auf Richterposten. Und die Wurzeln all der Wokeness, zitiert Birgit Keller die amerikanische Autorin Helen Andrews, die legen nicht im Marxismus und nicht in der, schreibt sie, Desillusionierung der Post-Obama-Ära. Wokeness sei schlicht die Verkörperung dieser Ausdrucksform eines demografischen Vormarsches, der die Vorherrschaft oder die zahlenmäßige Mehrheit der Frauen jetzt, also dem Rechnung trägt. Was wir auch erleben, beschreibt sie, der Mann wird nur noch so zum trotteligen Clown, der so nebenbei mitläuft. Und schon 2010 wurde das in einer Broschüre der Werbeagentur Cray formuliert, die Welt wird weiblich. Zwar sei es immer noch der Mann, der die Rechnung zahle, aber er ist jetzt der trottelige Einkaufsbegleiter, der dann auch mal am Kindermaltisch geparkt wird, während also die Wonder Woman die Spitzenkarriere verfolge. Und selbst das iPhone habe weiblich schmeichelnde runde Ecken und auch Obama habe nur deshalb gewonnen gegen die kalte Frau Hillary Clinton, weil er weiblich empathischer rüberkäme. Was ich auch sehr interessant fand, dass Frau Keller hinweist auf die SPD, die schon 1989 in ihrem Wahlprogramm gefordert hat, wer die menschliche Gesellschaft will, der muss die männliche
überwinden.
Also dieses Stichwort der Lächerlichkeit, das hatten wir, glaube ich, auch schon vielfach in der Sendung angesprochen, sieht man ja auch in Fernsehsendungen bei den Simpsons oder auch für Kinder diese Zeichentrickserien, die Männer, die Väter sind alles in der Regel Lachfiguren. Ich meine, wie gehst du damit um, wenn du sagst, als toxische Weiblichkeit praktizierende Feministin, die ja doch, die Mehrzahl auch der Journalisten sind ja jetzt nicht lesbisch, die wollen ja doch irgendwie noch einen Mann haben, aber wie gehst du mit dem Mann um? Der ist ja nun mal da und du willst dir auch gerne einen Mann haben und du machst ihn lächerlich. Das ist, ich sag mal, die beste Herangehensweise. Er wird der Lächerlichkeit preisgegeben, er wird zum Clown. Er ist zwar noch vonnöten irgendwie, aber nur noch als Bespaßer, ne? Sozusagen der Blinddarm der Familie. Und nichts ist, sind wir ehrlich, lächerlicher als der moderne Mann. Ich habe die Tage noch auf einer politischen Veranstaltung öffentlich auf der Straße mit einem Mann gesprochen, tiefgrün, und er hat wirklich einfach alles geglaubt. Ja, der hat Angst davor, dass in 20 Jahren, da denken Sie an Ihre Kinder, meint er zu mir, dass in 20 Jahren die hier in der Wüste leben. Das war ein an sich gebildeter Mensch, aber der hat alles gefressen. Ja, Windräder wollte er, und sonst geht die Welt unter. Und er ist wirklich auf alle Lügen nicht nur reingefallen, er praktiziert diese weiter. Und natürlich, es gibt nichts Lächerlicheres, es gibt keine größere Lachfigur als diese Männer, die dann wirklich auf alles reinfallen, auf die Migrationslüge, die Geschlechtslüge und die Klimawandelpsychose. Und wie kam es dazu? Wie gesagt, die Universitäten und der erste Fall der großen Kanzlei war Larry Summers, das war der Präsident der Harvard-Universität, der 2005 einen Vortrag gehalten hat zum Thema Diversifizierung der Belegschaft in Wissenschaft und Technik und der darin die zahlenmäßige Unterrepräsentanz von Frauen in naturwissenschaftlichen Fächern damit erklärt hat, dass es nun mal in den Geschlechtern unterschiedliche Begabungen im oberen Leistungsbereich gebe. Ja, da fände man dann eher Männer. Im Übrigen, hatten wir auch schon öfter besprochen, das findet man halt im Positiven wie im Negativen. Also Wahnsinn und Genie sind dann oft nah beieinander. Gerade vielleicht auch Stichwort Autismus. Es sind oft Sphären, wo die Grenze dünn ist und da sind nun mal Männer zu finden oder vermehrt Männer, während sich die Frauen sozusagen eher im Mittelfeld tummeln, umgeben, wie gesagt, von den männlichen Überfliegern oder das Gegenteil, der absolute Totalversager, der sich dann ganz unten tummeln. Aber das konnte er nicht sagen. Das ist ja immer noch Stand der Wissenschaft heute. Konnte er nicht sagen, damit war er vorbei. Er musste seinen Hut nehmen. Und diese Art der Cancel Culture beschreibt die Autorin Jay Stone, die Kelle zitiert, als grundsätzlich eine weibliche Herangehensweise. Sie löschen andere weg, Stutenbissigkeit sei ein weibliches Konzept und das wäre sozusagen Ausdruck dieser Wokeness, dieser Cancel Culture in der Wokeness.
Ich fand ja allgemein diese Beschreibungen, wie Frauen sozusagen in Gruppen funktionieren und wie demgegenüber Männer, also wirklich so rein von unserem, wo kommen wir her, ne? Jäger und Sammler. Und während eben die Männer, wenn die auf der Jagd waren, quasi nett zu den anderen Männern möglich sein mussten.
Ah, das ist schön, ja. Mhm.
Weil es ja einen gemeinsamen Feind gab, nämlich den Säbelzahntiger oder was weiß ich, das Mammut, was da als Feind im Wald lauerte, hatte die Frau dieses Problem ja nicht, sondern erstens Zeit und Gelegenheit, sozusagen über Intrigen und über üble Nachreden, wie auch immer, da Konflikte auszutragen mit anderen Frauen.
Das ist hochspannend, ne? Das ergibt auch total Sinn.
Ja.
Und ich hatte eben schon die Zahlen genannt zur Rechtswissenschaft oder auch den Gerichten. Und das sehen wir ja quasi überall. Die New York Times war, 1974 waren da nur 10% Frauen. Und 2018 sind sie bei 50% gelandet. Und heute sind es die Mehrheit. Frauen, die dort arbeiten, 55%. Der Journalismus wurde weiblich. In der Medizin ist genau das Gleiche. Die Mehrheit der Studenten sowieso sind Frauen, die Medizin studieren. Und in den Krankenhäusern, die Ärzte oder in den Praxen, da geht es dann demnächst auch hin. Ich glaube, in den USA ist das wahrscheinlich schon der Fall. Ich glaube, in Deutschland noch nicht ganz. So, was machen wir daraus? Also wie kommen wir da wieder raus? Beziehungsweise jetzt gibt es die Stimme, die sagen, wie gesagt, an allem Schlechten heute ist die Frau schuld. Und wenn du dir diesen Wokismus, die Cancel Culture so ansiehst, natürlich ergibt es Sinn. Es hat nichts mit Rationalität zu tun, wenn man kulturfremde Millionen ins Land lässt, wenn man Atomkraftwerke sprengt und so weiter und so weiter. Also jetzt die Stimmen werden lauter, die das als toxische Weiblichkeit bezeichnen. Zum Beispiel die Psychologieprofessorin Joyce Benenson, die das Buch geschrieben hat, Warriors and Warriors, The Survival of the Sexes, also Krieger und Bedenkenträger, das Überleben der Geschlechter. Die genau das auseinandernimmt, ne, was du jetzt eben gesagt hattest, mit wie Frauen ganz anders Konflikte lösen.
Ja, eben nicht. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das war die Andrews, die das beschrieben hat, dass Frauen halt immer nur debattieren, aber es geht nicht ums Ergebnis. Also sie sind nicht ergebnisorientiert. Es ist sozusagen wichtiger, ja, wie man sozusagen miteinander spricht und wie dieses Miteinander ist, als das, was dann daraus folgert. Und für Männer ist es viel essentieller, was am Ende hintenrum rauskommt. Und deswegen, das sei eben so ein Problem, je mehr Frauen du eben in Entscheidungspositionen hast, die per se von ihrer Anlage, nicht alle, aber im Gros, eher gar nicht an einer Lösungsfindung interessiert sind oder daran interessiert sind, voranzukommen, sondern eher in diesem eigenen Saft weiter zu schmoren und sich darüber eher Befindlichkeiten auszutauschen, desto weniger wird dieses Unternehmen auch vorangehen, um es mal so ganz platt zu formulieren.
Ja, es sei immer subtil, ja? Es sei nicht offen und doch hätte man diese Cancel Culture quasi da drin. Also zum Beispiel bringt sie das Beispiel der TERFs, dass also jetzt Frauen diese Leute ausschließen, die moderne Linke, die zum Beispiel sagen, hey, das ist doch nicht fair, wenn ein Mann jetzt in die Frauensauna geht, passt nicht. Dass also selbst diese Leute ausgeschlossen werden und man dann aber trotzdem dem Patriarchat sozusagen der Kollaboration bezichtigt, also dieses ganz subtile trotzdem rauscanceln, dieses ganz eklige, ja, sag ich mal, das sei sozusagen diese Cancel Culture, die aus dieser, wenn man so will, weiblichen Psyche heraus erwächst.
Aber Gott sei Dank ist die Frau ja nicht alleine schuld, sondern der Mann hat das ganze Jahr
sich
ergehen lassen.
Genau.
Die Entmachtung, die Entmannung.
Genau, weil die Idee wäre jetzt quasi, wie kommen wir da raus? Und dann gibt es die Leute, die sagen so, okay, wir müssen alles zurückdrehen. Das ging natürlich erstmal nicht, ohne Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verlieren. Sozusagen Frauen die Rechte zu nehmen. Und Birgit Keller bleibt bei diesem Gedanken, ja, selbst wenn das so wäre, ja, ist uns übrig blieben diese Männer, die das genauso zugelassen haben, die es mittlerweile genauso propagieren.
Die genauso eine Konfliktvermeidungsstrategien haben wie Frauen. Also das haben sie auch schon längst verinnerlicht. Ich weiß nicht, ob ich es bei ihr gelesen habe, sie wurden ja letztlich auch von Frauen erzogen. Das darf man nicht vergessen. Und Männern, die dann entweder kein Interesse, keine Lust oder keine Zeit hatten, die Männlichkeit auch vorzuleben in einem positiven Sinne.
Ja, plus diese Infantilisierung, Birgit Kelle spricht dann auch, zitiert Alexander Kisser, der das sehr schön dargelegt hat, alles wird infantil, also hier gutes Kita-Gesetz oder Doppelwumms und diese ganze infantilisierte Kultur.
Ja, TikTok-Videos von Politikern.
Ja, so und jetzt als Schlusspunkt, was ist das Ende vom Lied? Wie gesagt, das Schlimme ist, eigentlich hat das wahrscheinlich den anderen Staaten sozusagen die wach werden lassen. Deshalb wird der Westen angegriffen, deshalb haben wir die ganzen Probleme. Kriege waren das, was Männer schnell erwachsen gemacht hat oder verantwortungsbewusst. Und das unfassbare Bittere an der ganzen Sache, sie schließt in den Artikel mit, es ist nicht ausgeschlossen, dass erst wieder einen Krieg es braucht, um dem ein Ende zu setzen. Das ist natürlich absolut furchtbar, aber diese Angst steht natürlich im Raum, weil wie geht's denn weiter? Ja? Werden wir mal irgendwann noch wach und sagen, hey, wir müssen das wieder unter Kontrolle bekommen? Oder werden wir tatsächlich dann herausgefordert, ja, als Nation, als Land? Das ist ein bitterer Ausblick, aber wahrscheinlich muss man das ernst nehmen.
Ich weiß gar nicht, wie komme ich jetzt darauf, aber ich musste gerade daran denken, dass der Verband der Familienunternehmer ja jetzt der Meinung war, die Brandmauer ist vielleicht doch gar nicht so eine tolle Idee und man müsse die vielleicht mal sein lassen. Und an der Spitze des Verbandes der Familienunternehmer
steht eine Frau. Ja, richtig, richtig.
Also es gibt sie ja noch, diese Frauen. Und es gibt dann wieder diese Männer, die die Frauen dazu gemacht haben, denen das Testosteron abgezapft haben sozusagen. Rossmann, geführt von einem Mann, und Vorwerk, geführt von Männern, sind jetzt direkt ausgetreten aus dem Verband der Familienunternehmen.
Mhm.
Ja.
Ich bin ein guter Kunde bei Rossmann. Ich kaufe hier ohne Ende bei denen einen mit Windeln. Weißt du, kaufst du nonstop Tücher und Windeln und.
Das stimmt, aber da solltest du dir vielleicht nochmal überlegen, ob das der richtige ist. Ich hatte auch mal irgendwann gelesen, dass Rossmann einen gewissen kleinen Prozentsatz an Planned Parenthood spendet oder gespendet hat, die ja ganz groß im Abtreibungsbusiness sind. Aber. Ja, las ich nur mal vor einiger Zeit. Also auch das könnte vielleicht in die Kaufentscheidung Einzug halten. Nee, ich habe irgendwie die Vermutung, genau, ich glaube, das war mein Gedanke jetzt gerade, dass diese Veränderung am Ende eher von Frauen ausgehen sollte, die noch so ein bisschen bei Verstand geblieben sind. Also auf die Männer zähle ich nicht ganz so, aber unsere Hörer können mich ja gern vom Gegenteil überzeugen, dass diese Wende tatsächlich von Männern kommt. Ich meine, in Amerika war es ein Mann, der gesagt hat, es gibt nur Mann und Frau und damit ganz viel Entsetzen ausgelöst hat. Und es ist eben der orange Mann, der die ganze Wokeblase am Nasenring durch die Arena und durch die Manege gerade zieht. Also vielleicht ist es auch doch keine Frau, aber solange ich über so Artikel stolpere, dass ein alleinerziehender Vater sich ausgeschlossen und unerwünscht fühlt unter all den alleinerziehenden Frauen und da auch schon wieder nur eines macht, nämlich eine scheiß Opferkarte ziehen, dann habe ich irgendwie nicht so viel Hoffnung, dass es so eine Bemannung wieder gibt. Also ich las jetzt auch neulich, dass die Diakonie, die macht sich ganz große Sorge, dass die Jugend immer antifeministischer wird. Also diese ganze Spaltung der Gesellschaft, ne, in böse Männer, böse Frauen, die funktioniert ja ganz wunderbar. Die lassen sich ja wirklich schön spalten und die Jungs werden angezogen, also so schreibt es die Diakonie und davor warnt die Diakonie, von so ganz bösen antifeministischen Narrativen und den ganzen Manosphären, Leute, Andrew Tate und alle gehen dahin. Also es wird natürlich auch schon wieder nur so plakativ. Da suchen junge Männer einfach mal wieder Anschluss an vielleicht gute Männlichkeitsvorbilder, aber finden die möglicherweise, aber finden sie auch wiederum nicht. Jedenfalls genannt wird immer nur Andrew Tate und der ist böse und überhaupt, das hatte ich vorhin, wollte ich das nämlich noch sagen, bei der Dame, die diesen Kommentar geschrieben hat zu dem Orange Day. Also sozusagen der Rechtsruck in unserem Land ist ja erkennbar und dagegen müssten wir uns wehren und da wird sozusagen gleichgesetzt, Gewalt gegen Frauen ist gleich Rechtsruck in der Gesellschaft. Also das ist eins in der Denke von bestimmten Damen, dass wenn es einen Rechtsruck gibt, dann ist ja logisch, dass es einen Anstieg dieser Zahlen gibt und dann gibt es auch viel mehr Gewalt gegen Frauen, weil die Rechten kein gutes Bild von Frauen haben.
Ich habe die Tage noch bei Brecht einen Tweet gelesen, da schrieb er, also wenn Männer sind ja das Problem, wieso lassen sie dann Millionen junger Männer ins Land? Ja, es ergibt keinen Sinn.
Ja, die machen ja aber die Gesellschaft vielfältiger.
Ach so. Bunter, meinst du?
Ja, natürlich ergibt es keinen Sinn. Also man merkt ja immer wieder, je tiefer man in diesen Kaninchenbau hineingeht, desto mehr verwirrt man sich da drin auch, weil es einfach paradox ist. Natürlich ist es paradox, gewaltaffine Kulturen ins Land zu lassen und sich dann über Gewalt beschweren, weil auch das kann man nachlesen in der polizeilichen Kriminalstatistik. Also klar, der Anteil von nicht-deutschen Frauen ist insgesamt gesehen niedriger als der deutschen Frau als Opfer. Aber wenn man dann wiederum den Anteil sieht, wie viele nicht-ausländische Frauen haben wir denn anteilig in unserer Gesellschaft, dann sind sie überproportional bei den Tötungsfällen, vor allen Dingen auch bei den Tötungsfällen überproportional drin vorhanden. Aber kommen wir noch mal kurz zu meinem alleinerziehenden Vater. Also ich stolperte über so.
Wie heißt denn der?
Nils Meyer, aber das ist eh irgendein Pseudonym, weil er möchte natürlich nicht mit echten Namen genannt werden, weil, weißt du, er erzählt eine gequälte Kacke einfach die ganze Zeit. Jetzt rede ich schon wie Lady Betray. Und hat dann noch nicht mal die Eier, das mit seinem Namen zu machen. Ich meine, der vertritt einfach Konsensmeinung. Also der tut doch keinem weh mit dem. Und dann traut er sich, er heißt halt jetzt Nils Meyer. Also Nils Meyer hat seinen Sohn da allein erzogen, zumindest für ein paar Jahre. Und zunächst war er mit seiner Partnerin zusammen, die ersten 4 Jahre. sie hat schön studiert und er blieb mit dem Kind zu Hause und er war dann im Schwimmkurs mit dem Kind und dann wurde er komisch angeguckt von den Frauen. Das war schon mal das Erste, was er da erzählt. Mhm. Und dann das Nächste war, dann war er alleinerziehend und dann wollte er sich engagieren beim Elternabend, bla bla, war in so einer Elternaktionsgruppe. Und dann haben die eine extra Müttergruppe gegründet, wo er nicht drin war. Und beim Stammtisch seien ja auch nur Frauen gewesen. Okay. Und dann sei er da nicht mehr hingegangen. Und du denkst die ganze Zeit, hä? Bullshit. Also es ist Quatsch. Ich kann dir sagen, also das sind sehr frauendominierte Gruppen. Da sind fast nur Frauen. Und jedes Mal, wenn ein Mann da aufgetaucht ist, waren die Frauen aber sowas von Zucker. Aha. Und das sage ich dir mit wirklich jahrzehntelanger Erfahrung in Elterngremien, durch die verschiedensten Institutionen, ja, in den verschiedensten Bereichen und Gruppen. Wo Männer sind, ist sofort gaga, gaga, gaga und ho, 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 ho und so ein toller, engagierter und so ein schöner Vater. Ach, wäre doch nur mein Mann, so ein toller, engagierter Vater. Nee, wollen sie natürlich nicht, weil ihren Mann haben sie da weggeboxt. Sie wollten ja dahin.
Es macht mir glatt Lust, ein alleinerziehender Vater zu werden.
Du musst nicht alleinerziehend sein, du kannst dich ja einfach konzentrieren, schicken und oder sagen einfach nur. Also wenn es eine Gruppe gibt in unserer Gesellschaft, also die derart gehuldigt und die so auf Händen getragen wird, dann ist es doch der alleinerziehende Mann. Oder dann ist es der Mann, der sich um die Kinder kümmert. Das ist doch das, was die Feministinnen immer wollen. Ja, und
wir können einfach alles besser, wir sind selbst die besseren Frauen.
Väterbonus nennt man das.
Ja.
Weißt du, das ist ja auch so lustig, Väterbonus. Er sagt, diesen Väterbonus gibt es nicht, er hat es erlebt und alle Frauen sind böse zu ihm gewesen. Ja, okay. Ach, weißt du, was weiß ich? Vielleicht sieht er einfach kacke aus. Vielleicht ist er auch einfach unangenehm. Und da findet man irgendwelche Gründe, warum man jetzt eine andere Gruppe gründet, wo der da nicht drin ist. Weil es gibt so ganz eklig penetrante Typen. Vielleicht war der so und vielleicht sagt er deswegen nicht, wer er hier wirklich heißt, weil er einfach ein Blödmann ist.
Na klar, das ist es doch wieder. Das ist ein Artikel, der wird geschrieben aus feministischer, toxischer Weiblichkeit heraus. Ja? Es ist der Benachteiligte anscheinend offensichtlich und er hat recht. Er wird gepusht. Es wird zelebriert.
Nein, er sagt, er behauptet ja, es stimmt nicht. Er fühlt sich halt total unterpusht, sozusagen ausgeschlossen und diskriminiert.
Ja, aber darüber bekommt er hier die völlige mediale Präsenz, wo jeder normale Mensch sich denken würde, ist aber, hä, GMX, ja, heute ist ein Artikel für, weiß ich, wie viele Menschen sehen das, Hunderttausende? So, ja, also das Narrativ, das er bedient wird, ist natürlich Opfer seines Trumpf. Der arme, alleinerziehende Vater. Also der beste Vater, den es sein kann, ist schon mal klar, er muss alleinerziehend sein. Also wir brauchen mehr alleinerziehende Väter, die sich aber dann erwünscht fühlen. Ja?
Und dann ist die Gesellschaft gerettet?
Mhm. Genau, ja.
Nee, das Gute ist ja, in dem Artikel kommt ja dann auch noch so ein Vätercoach zu Wort und der sagt wiederum, fand ich auch interessant, der sogenannte Väterbonus ist ein perfekt, also der sagt, es gäbe den, der sogenannte Väterbonus ist ein perfektes Beispiel für wohlwollenden Sexismus, also das ist wie positiver Rassismus, wurde mir auch mal vorgeworfen, weil ich gesagt habe, Argentinier können gut Tango tanzen. Mhm. Böse, böse von mir. Und dann geht es nämlich weiter, Väter werden für Basisarbeit bewundert, eben, also da würde ich immer völlig beipflichten, die bei Müttern unsichtbar und wenig gewertschätzt bleibt. Oh, so, na, dann machen wir also wieder Opfer gegen Opfer. Mhm. Und das Ergebnis ist, wir neiden uns die Butter auf dem Brot nie. Ich finde ja auch immer überhaupt die ganze Diskussion um Alleinerziehende, wir könnten es vermeiden, wenn wir in der Gesellschaft wieder ein Klima hofieren würden, dass die Menschen eint, dass Paare Lust haben, einfach auch zusammen zu bleiben, durch Tiefen durchzugehen und für die Kinder zusammen zu bleiben und sich dann darüber neu zu entdecken und wieder lieb zu haben.
Sehr schön.
Könnte man machen.
Ja, genau darum geht's.
Nehme ich als Schlusswort.
Ja, und das war's für heute bei Mann und Frau im Kontrafunk.
Ja, wenn Sie etwas verpasst haben oder nochmal alles hören wollen, waren ja viele Fakten, die wir hier auch genannt haben. Alle Folgen finden Sie wie immer in der Mediathek, in unserer App und auf unserer Webseite www.kontrafunk.radio.
Ja, wir freuen uns über Rückmeldungen, Anmerkungen und sonstige Nachrichten. Schreiben Sie uns gern an info@kontrafunk.radio.
Und jetzt wünschen wir Ihnen ein wunderschönes Wochenende, vielleicht mit ein bisschen Ruhe, einem schönen Glühwein und dem ersten Lichtlein zum Advent.
Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Bis nächste Woche bei Mann und Frau im Kontrafunk. Thank you.
Thank you.